herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Procast und schön, dass wir heute zusammensitzen. Der Procast April 2024, der Monatsreport. Heute ohne Sven Gernkos, heute mit Michael Früchtel. Guten Morgen.
Guten Morgen, Felix.
Ja, wir haben uns heute mal das Thema genommen, Aufbruchsstimmung. Das heißt, wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was vielleicht auch in Zukunft in Deutschland so richtig laufen kann. Und dazu siehst du ja hier, habe ich einiges an Informationen gesammelt über den letzten Monat. Vielleicht wollen wir mal wirklich damit starten, weil das haben wir die letzten Monate ein bisschen vernachlässigt, was vielleicht auch in die richtige Richtung läuft. Stellst du dir das schwer vor, oder?
Da bin ich ein bisschen erstaunt, dass du da so viele Sachen hast rausfinden können, weil so grundsätzlich hat man ja so den Eindruck, als würde alles schief laufen.
Gefühlsmäßig ja.
Ja.
Aber vielleicht sind wir auch.
Vielleicht sind wir auch da in den falschen Medien unterwegs.
Ja, oder man hat, genau, man ist einfach in seinen Gedanken gefangen. Aber ich habe tatsächlich ein paar Sachen gefunden, die gar nicht so schlecht laufen. Also, erster Punkt zum Beispiel. Wir hatten ja drüber gesprochen im Monatsreport Dezember letzten Jahres, dass die Gastronomie wahrscheinlich im nächsten Jahr deutlich zu kämpfen hat. Mit dem Thema des Anstiegs der Umsatzsteuer auf Speisen von 7% auf 19%. Aber das Gastgewerbe hat inflationsbereinigt eine Umsatzsteigerung von 0,8% gegenüber dem Vorjahres-Januar 2023 im Januar 2024 hinlegen können. Also im ersten Moment mal positiv, würde ich sagen.
Ja, das ist durchaus positiv, aber wahrscheinlich ist es nur deshalb positiv, weil es irgendwo anders was Negatives gibt, weil ich vermute mal, dass das nur daran liegt, dass doch eine Menge Leute auch auf der Strecke geblieben sind.
13,3% weniger Umsatz als vor Corona.
Ah, okay.
Also es ist nicht so, dass, also es ist ja so, wenn man essen geht, ich weiß nicht, wie es dir geht, essen geht, trinken, irgendwas trinken geht, also ohne Reservierung geht ja gar nichts mehr.
Ja.
Keine Chance.
Ja.
So, und dieses Thema liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, da ungefähr ein Viertel der Gastronomen nicht mehr vorhanden sind. Und dadurch konzentriert sich natürlich diejenigen Personen, die dann noch essen oder trinken gehen wollen, auf die Restaurants, die noch vorhanden sind. Deswegen der subjektive Eindruck täuscht vielleicht da ein bisschen, dass alles voll ist. Klar, wenn nicht mehr so viel Auswahl ist, ist alles voll.
Ja, das habe ich ja gemeint. Das heißt also, das Positive, was du da gesagt hast, dass die entsprechend nicht Umsätze, sondern was war mehr?
Doch, der Gesamtumsatz.
Der Gesamtumsatz.
Ja, ja, ja.
Dass der daher rührt, dass halt eben auf der anderen Seite doch eine Menge die Flügel gestreckt haben. Und ich meine, wir sehen es ja überall bei uns in der Stadt. Das ist ja auch überall zu sehen. Die ganzen Gastronomen, viele Gastronomen haben aufgehört. Und da, wo, und ansonsten hast du jetzt eigentlich auch. Bei, wenn du essen gehen willst, musst du dir das wirklich schon eine Woche vorher überlegen,
ja,
was du
so,
dort anrufen musst und einen Platz sichern musst.
Und dann auch
ein bisschen sozialistisch auch.
Alles. Ja, ja, und dann nur 2 Stunden.
Ja, ja, genau. Ja, das gab es früher. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es so Zeiten gab.
Nee, das
du
ist kannst,
du
neu,
musst
ja.
17 bis 19 Uhr und ab 19 Uhr.
Der zweite Tisch.
Ja, das. Also kannte ich bis dahin gar nicht.
Was spannend ist, wenn man sich da mal mit beschäftigt, dass die Leute in Krisenzeiten, also in Zeiten, wo es unangenehm wurde, im Geldbeutel, politisch oder auch geopolitisch oder sonst irgendwie, die Leute natürlich nach Ablenkung sich sehnen und zum Beispiel auch die 20er Jahre im 20. Jahrhundert, also 1920, große Wirtschaftskrise, Leuten ging schlecht weltweit. Das war aber so die Boomzeit des Filmzeitalters, also von Disney. Es war die Boomzeit von Zigarettenherstellern, von Alkoholherstellern.
Ja.
Auch gerade in den 20er Jahren in Berlin kennt man ja, vielleicht gibt es ja auch die tolle Serie Babylon Berlin.
Ja, ja, genau.
Da war richtig Rambazamba. Nur nachvollziehbar, weil die Leute sich in irgendeiner Form ablenken wollen von dem, was sie tagtäglich hören oder was sie mitbekommen oder was sie im Geldbeutel spüren. Vielleicht ist es auch eine Parallele, die wir heute sehen.
Das glaube ich schon, ja. Also das glaube ich wirklich, weil durch diesen ganzen Shitstorm, den man da wirklich ausgesetzt ist im Moment, und da kann man wirklich durch die Medien das versuchen zu beschönigen. Die Leute merken einfach, dass da irgendwas in die falsche Richtung läuft.
Ja.
und dass sie dann einfach sagen, komm, heute Abend lassen wir es uns einfach mal gut gehen. Und du merkst es ja auch, wenn du in Urlaub fahren willst oder sonst irgendwas, du fragst dich immer, wo ist denn jetzt diese ganze Kohle her? Ich meine,
auf einmal,
ja. Auf einmal sind die Hotels alle voll.
Ja, und, da sind teuer.
Und teuer wie verrückt. Also das ist unglaublich. Teilweise haben die in den letzten 3-4 Jahren ihre Übernachtungspreise verdoppelt. Ja. Und trotzdem ausgebucht. Du hast keine Chance, wenn du nicht rechtzeitig da reingehst. Also von daher glaube ich das auch.
Das ist aber, glaube ich, da spielen zwei Punkte mit ein. Auf der einen Seite, dass die Leute natürlich nicht mehr sparen. Also gibt es ja eine schöne Statistik vom Sparkassenverbund, der sagt, dass jeder fünfte Sparkassenkunde zumindest am Ende des Monats kein Geld mehr auf die Seite legen kann. Das ist bestimmt die Situation, die du vorhin angesprochen hast, hinter mir die Sinnflut. Lieber gehe ich zweimal im Monat schön mit der Frau essen und habe dann hoffentlich noch einen schönen Abend, als dass ich 200-300 Euro auf die Seite lege, wenn ich doch gar nicht weiß, was gilt morgen. Gibt es den Euro morgen noch? Ist der noch was wert? Oder gilt morgen irgendwas anderes? Ist meine Kohle weg? Nur nachvollziehbar, dass die Leute sagen, hinter mir die Sinnflut. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, die Hotels, gerade wenn man in Urlaub fahren will oder so, darf man natürlich eins nicht vergessen. Wir geraten in Deutschland natürlich immer weiter ins Hintertreffen. Das heißt, die Leute, die nun auf den Markt kommen und mit mir konkurrieren über meinen Urlaubsplatz im Hotel, sind natürlich jetzt plötzlich deutlich mehr, weil auf einmal können da Slowaken Urlaub machen, die können sich's leisten, Polen, Tschechen, Kroaten selber, die konkurrieren mit mir in Anführungszeichen um diesen Hotelplatz. Und das ist natürlich schon so, ich war jetzt auch erst unterwegs in Österreich, da sind kaum mehr deutsche und österreichische Kennzeichen. Und der durchschnittliche 30-jährige Pole hat dreimal so viel Vermögen wie der durchschnittliche 30-jährige Deutsche.
Ja, ich meine, diese Statistiken sind ja sowieso schon beängstigend. Das ist bei den Italienern ja genauso. Ja? Also von daher haben wir da echt eine komische Situation. Ne?
Auf der anderen Seite, und das kann man nicht schlecht reden, es wurden im Jahr 2023 beim Europäischen Patentamt so viele Patentmeldungen wie noch nie angezeigt. 199.275 Stück. Das war ein Plus von 2,9% zum Vorjahr. Und Deutschland nimmt hinter den USA da immer noch den Platz 2 ein. Und das zeugt schon noch von der Innovationskraft, die wir in Deutschland haben und auch von der Innovationskraft, die viele Firmen hier mitbringen.
Ja, das glaube ich auch. Also hier ist ja, es ist ja nicht so, dass alles abgeschaltet ist. Natürlich haben wir haben echt Probleme, das ist so. Wir haben heute gesagt, wir wollen nicht politisieren, aber aus dieser Ecke kommen diese Probleme. Mhm. Die hoffen wir ja alle, dass die sich irgendwann mal in Luft auflösen. Aber ich glaube schon, dass grundsätzlich hier in Deutschland die Unternehmer und Unternehmen tatsächlich immer noch die eine Eigenart haben, dass sie, egal welche Umstände sie haben, die Ärmel hochkrempeln und sich einfach da nicht irritieren lassen.
Das glaube ich
auch.
Das
ist schon so.
Ja.
Und die jetzt hier weggehen, sind, oder was es immer heißt, die wandern ab, sind meiner Ansicht nach, wenn man das auch so ein bisschen nachvollzieht, halt einfach internationale Firmen, DAX-Unternehmen, die halt einfach, ja, auch den irgendjemanden schuldig sind, dass sie entsprechend den Aktionären reagieren und eben diese Märkte hier verlassen, ja, und irgendwo billiger zu produzieren.
Das war aber auch schon immer so.
Das war schon immer so, ja, das
und,
sehe ich auch so.
Aber wir haben gesagt, wir politisieren nicht, aber ganz kurz vielleicht an der Stelle noch, man merkt ja trotzdem, dass selbst die Politik mittlerweile ein bisschen mehr in der Realität ankommt. Zumindest, das war auch ein Thema, das ich mir hier grün markiert hatte, dass ja eine sehr umfangreiche, ich glaube ein 1 Milliarden Euro Paket zur Entlastung der Bürokratie auf den Weg gebracht worden ist, auch ziemlich schnell, was ja schon zeigt, dass sie vielleicht den Wink mit dem Zaunfall jetzt auch verstanden haben. Selbst der Herr Habeck hat gesagt, er findet das sehr kritisch, wenn man wegen jedem Schmarrn auf die Straße geht und nach einer Lohnerhöhung schreit und die Leute sollten mal mehr arbeiten und weniger auf die Straße gehen und wegen Lohnerhöhung streiken. Und auch Herr Scholz hat gemeint in einem Interview letztens, ja, wir müssen jetzt mal die Ärmel hochkrempeln, weil so kann es nicht weitergehen. Also das sind alles milde Anzeichen, aber es sind schon ganz andere Worte, wie noch vor einem Jahr, die gewählt worden sind.
Ja, Gott sei Dank. Also das gibt immer ein bisschen Hoffnung, dass sich die Themen hier einfach ein bisschen entspannen und wir da einen ganz großen Schritt weiterkommen.
Ja. Was wir auf jeden Fall geschafft haben letztes Jahr, das Klimaziel, das wir uns gesetzt haben für das Jahr 2023, haben wir geschafft. Und zwar wurden mit 673 Millionen Tonnen ungefähr 10% weniger Treibhausgase ausgestoßen wie noch das Jahr zuvor, im Jahr 2022. Wir befinden uns auf dem Niveau vom Jahr 1990. Das hört sich im ersten Moment sehr positiv an. Auf der anderen Seite, wenn du die Wirtschaft runterschraubst, dann ist es auch kein Wunder, dass du dann entsprechend deutlich weniger CO2 oder Treibhausgase ausstößt. Wie siehst du das? Positiv oder negativ? Im ersten Moment hört sich das positiv an. Klimaziel erreicht, ist gut. Braucht man auch nicht diskutieren, dass weniger Treibstoffgase, die ausgestoßen worden sind, besser sind als mehr. Ich sehe das nur immer unter dem Thema, die Wirtschaft lief schwächer. Und wenn die Wirtschaft schwächer läuft, ist das kein Wunder, dass man weniger Treibhausgas ausstößt. Also ich glaube, wir könnten uns eher auf die Schulter klopfen, wenn wir das Niveau gehalten hätten und 10% mehr Wirtschaftsleistung geschafft hätten.
Ja, das sehe ich auch so. Also das sehe ich auf jeden Fall so. Ich meine, für mich ist ja sowieso diese Klimadiskussion, das weißt du ja selbst, ein bisschen ein rotes Tuch, weil dieser Thematik unheimlich viel unterjocht wird. Das heißt also, dass alle Themen in der Wirtschaft und wie auch immer werden unter dem Klimagesichtspunkt gesehen. Und wenn man sich das dann halt weltweit anschaut, ist das, was wir hier machen und das, was wir dafür aufs Spiel setzen, für das bisschen, was wir erreichen, also es ist ja wirklich, sind ja im Mühbereich, im Promillebereich weltweit, was wir hier mit unseren riesen Anstrengungen machen, dann ist das für mich sowieso schon ziemlich kurios. Und eigentlich ist diese Auswertung, die du da jetzt hast, naja, eine logische Konsequenz aus dem, was hier gerade in Deutschland passiert ist. Ne? Ja. Dass man dann, wenn die Wirtschaft runtergeschraubt wird, halt eben auch die Werte geringer sind.
Also eine Vorbildfunktion sehen wir mit unserer Klimatransformation in Deutschland schon lange nicht mehr. Es war ja immer so die Aussage, dass man gesagt hat, naja, wenn die Welt sieht, dass das funktioniert, was wir hier in Deutschland machen, grüne Transformation, und wir deswegen trotzdem noch Wirtschaftswachstum haben, dann wird es so sein, dass die Welt uns folgt. Das hätte auch bestimmt so sein können. Das Problem ist aber, dass wir die Treibhausgase nach unten bringen, aber auch unsere Wirtschaft systematisch kaputt machen, und dem Weg wird halt leider keiner folgen. Also nein, war das ein Schuss in den Ofen? Also
im wirklich. Ausland greift sich ja jeder an den Kopf. Ich meine, man muss ja einfach nur mal ein bisschen ausländische Zeitungen lesen, ob das jetzt die Neue Zürcher Zeitung ist oder auch die amerikanischen Zeitungen, die sich da die Frage stellen, was ist denn bei uns los? Ja, was haben wir denn eigentlich vor? Suizid oder was? Ja, also diese Fragen stellen sich ja dann.
So viel dazu, und dann kann man das gut anschließen zu einer positiven Sache, die Europa betrifft, nicht Deutschland an sich und auch nur ein europäisches Land, und zwar Spanien. Wenn du über Spanien denkst, was denkst du?
Warm.
Warm,
ja,
oder? Okay.
Warm und lange mehr. Mittagspause und so, ja.
Siesta. Siesta. Genau, richtig. Ja. Also das ist auch so mein Denken. Wenn ich an die spanische Wirtschaft denke, denke ich da eher daran, dass die ganz entspannt sind. Ja. Dann denke ich vielleicht noch an Seat, wobei Seat gibt es ja jetzt auch nicht mehr, heißt ja jetzt Cupra. Das Thema ist, ohne dass man es bemerkt hat, hat sich Spanien ziemlich aufgerappelt in den letzten Jahren. Die hat Corona ziemlich gebeutelt, wie alle anderen auch, aber haben sich dann extrem gut erholt und haben im Februar 2024 die niedrigste Arbeitslosenquote seit 2008 präsentieren können, während alle anderen europäischen Länder höhere Arbeitslosenquoten zur Verfügung stellen oder melden müssen, geht es in Spanien in die andere Richtung. Auch die Inflationsrate ist in Spanien in den letzten Jahren mit Abstand die geringste gewesen im Euroraum. Jetzt habe ich mir das mal angeschaut, warum das so sein könnte. Interessant ist, dass Spanien auch einer der wenigen Länder waren, die weiterhin LNG-Importe von Russland akzeptiert hat. Das heißt, die sind relativ günstig weiterhin an russisches Gas gekommen und hatten damit natürlich die extreme Problematik nicht, dass sie von Gaspreisen betroffen waren, die exorbitant in die Höhe geschossen sind. So, unter dem Gesichtspunkt muss man sich natürlich auch fragen, wem haben die ganzen Sanktionen, die es ja immer noch gibt und auf die immer weiter gedrückt wird, nun wirklich geschadet? Und wenn wir noch vor einem Jahr zusammengesessen wären, da waren die Medien voll mit, wir müssen weiter Sanktionen machen. Mittlerweile dreht sich das Bild so ein bisschen, dass man sagt, so richtig funktionieren tut das Ganze nicht. Also wir sehen es anhand von Spanien, die haben gesagt, wir machen das weiter. zu einem gewissen Teil, funktioniert gut. Alle anderen Länder, die gesagt haben, nee, wir schotten uns ab, haben Probleme. Und Russland selbst hat die wenigsten Probleme, weil irgendjemand wird das Gas abnehmen. Es wird halt dann nur, es werden noch 3-4 Stellen dazwischen dran partizipieren und Geld verdienen. Das ist spannend.
Ja, das ist spannend und das zeigt aber auch irgendwie so ein bisschen die Überheblichkeit unserer deutschen Regierung und auch der Europäischen Union, indem man halt einfach meint, man könnte durch irgendwelche Sanktionen irgendwas bereinigen, oder etwas verhindern. Und daran erkennt man aber auch die Kleingeistigkeit, dass man meint, hier in Europa, wir sind der Nabel der Welt. Mhm. Und wenn wir mal trotzig sind und wenn wir mal Sanktionen machen, dann schaut ihr euch aber alle um, weil dann könnt ihr nicht mehr. Und genau das ist jetzt mal deutlich geworden. Die Zeiten sind vorbei. Um uns herum ist wirklich richtig was los. Und hier spielt schon lange die Musik nicht mehr. Die spielt ganz woanders. Und wenn wir als Deutschland oder auch als Europa das jetzt nicht irgendwann mal verstehen, dann ist der Zug meiner Ansicht nach wirklich bald abgefahren. Man muss wirklich schauen, wir haben als Deutschland und als Europa sicherlich noch eine Position. Und da glaube ich auch, gerade weil du vorhin gesagt hast, die Innovationskraft, die kommt ja noch von da. Mhm. Und das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja auch eine große Triebfeder, um Dinge voranzubringen. Und das, denke ich mal, ist für uns jetzt wirklich ganz wichtig, dass wir da aus dieser Haltung mal rauskommen und wieder mal in dem Fall mal globaler denken und schauen mal auf die Welt und gehen, also was jetzt diese Sanktionen anbelangt, mal wirklich den diplomatischen Weg und schauen mal, dass wir das Thema mal irgendwie in den Griff kriegen. Also ja. Das ist, glaube ich, die Aufgabe.
Was auch ganz interessant ist, du hast darüber gesprochen, dass wir die Innovationskraft für die Zukunft brauchen. Und da ist ein ganz großer Punkt, ist natürlich künstliche Intelligenz. Also da werden wir in Zukunft nicht drum herum kommen. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wir in Deutschland sind auf dem Platz 2 weltweit, was das Thema des Fortschritts in der künstlichen Intelligenz angeht. Also wir haben extrem viel Potenzial an der Stelle. Wir haben gute Firmen. Ja, wie heißt denn diese eine da aus Mannheim da oben, Alpha, irgendwie sowas. Also total Unicorn weltweit, also wird sehr, sehr gehypt. Die haben nur jetzt ein Problem. Jetzt kam von der EU wieder eine Regulatorie. Die erste KI-Regulatorie weltweit, die geschaffen worden ist. Also kein Land der Welt hat irgendeine Regulatorie auf den Weg gebracht, aber die EU hat es wieder geschafft, hier eine Regulatorik reinzubringen, die dazu führt, dass die Firmen jetzt schon sagen in Europa, boah, das kann uns wieder Innovationskraft kosten, weil wir nicht in der Form arbeiten können wie unsere Konkurrenten in China oder in Amerika und wir dann im Zweifel nicht mitkommen oder unseren Sitz auch verlagern müssen und dann die ganze Innovationskraft wieder rausgeht. Also man hat gerade so den Eindruck, dass die EU wirklich nicht will. Die wollen uns unbedingt in der Steinzeit behalten. Das hat ja, wie du vorhin schon gesagt hast, auch im Restaurant sozialistische Züge, wobei das hat einen anderen Grund. Aber man kommt von dem Gedanken nicht los, dass es wirklich Planwirtschaft ist, was da veranstaltet wird, aus Brüssel heraus. Und man darf dann auch nicht alles, was schiefläuft, nur den jeweiligen Politikern im eigenen Land zuordnen. Es kommt ganz, ganz viel, man muss es so sagen, Mist aus Brüssel, der dann in den jeweiligen Ländern umgesetzt werden muss, und die Länder brutale Sanktionen erwarten, wenn das nicht gemacht wird. Also das sind ja wirklich Repressalien, die dann da durchgeführt werden. Und das hat schon so eine planwirtschaftliche Note, die dann dahinter liegt.
Ja, für mich erschließt sich das auch nicht wirklich, was das alles soll. Man hat da, ist es jetzt, also jetzt wird es wirklich ein bisschen verschwörungstheoretisch, ist das jetzt, weil die Innovationen aus Deutschland kommen und man will verhindern, dass wir da irgendwie ein Global Player werden in dem Thema KI oder was. Gut, wie gesagt, das sind wir ein bisschen mehr in der Verschwörungstheorie, das will ich jetzt einfach hier gar nicht ranbringen, aber es ist tatsächlich so, dass man da ganz, ganz übereifrig ist, in der Europäischen Parlament immer Dinge auf den Weg zu bringen, die eigentlich gar keinen Menschen interessieren. Also die erstmal wirklich und in dem Fall ja wirklich erhebliche Innovationsimpulse einfach massiv einschränkt und solche Unternehmen mit Recht dann sagen, okay, dann gehe ich dahin, wo ich eben diese Innovationsfreiheit habe und mich entsprechend entfalten kann. Ja. Und das sind Dinge, die müssen dringend meiner Ansicht nach mal auf den Prüfstand. Man merkt ja, dass auch die einen oder anderen, ich meine, du hast vorhin über Spanien geredet, die haben sich ja auch einem Diktat nicht untergeordnet, was eigentlich die Europäische Union wollte.
Hat
ja,
denen aber am Anfang ganz viel Geld gekostet.
Das hat die am Anfang viel Geld gekostet, aber du schau, wo hat es hingeführt? Ja?
Das musst du halt durchziehen können, das Rückgrat genau, musst du haben.
Du musst einfach dann mal sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mit, ja. Weil ich kann das meiner Bevölkerung nicht zumuten. Und im Übrigen bin ich auch gar nicht, sehe ich auch gar nicht den Erfolg, den alle anderen da in dem Thema sehen. Da braucht es Mut und man sieht es ja bei Spanien, dass das auch was bringt. Und ich glaube, oder ich hoffe, und ein paar Anzeichen gibt es ja dafür, dass man diese Dinge auch von Seiten der einzelnen Staaten jetzt wirklich mal auf den Prüfstand stellt, wenn die Europäische Union wieder irgendeine Diktion rausgibt. Ja. Also da denke ich, da gibt es ja auch ein bisschen Bewegung in dem Bereich.
Frankreich hat ja da auch ein bisschen damit zu kämpfen. Ihre Staatsverschuldung ist massiv höher ausgefallen, wie sie es eigentlich geplant hatten. Ich glaube 5,2% vom Bruttoinlandsprodukt. Irgendwie Prognose waren 4,6 oder so, also massiv viel mehr. Man hat sich halt verkalkuliert, gut, ein paar Milliarden hin oder her. Aber die haben natürlich jetzt auch ein Riesenproblem, weil die müssen jetzt in irgendeiner Form die Bevölkerung ruhig halten und auf der anderen Seite sparen und dann dieses Diktat der EU auch irgendwo umsetzen. So wie die EU jetzt gerade aktuell arbeitet, wird es nicht gehen, weil das ist wirklich eine Planwirtschaft auf multinationaler Ebene, die den Staaten das diktiert. Und ich bin mir sicher, dass viele, inklusive unserer Politiker, bei vielen Themen gerne anders entscheiden wollen würden, aber einfach schlichtweg nicht können, dadurch ein Parlament, das auf der einzelnen nationalen Ebene ja gar keine Verantwortung hat, einfach irgendwas diktiert. Ich meine, wir haben das bei den Bauern gesehen, wir haben gesehen, zu was das geführt hat. Dieser Digital Service Act, das ist auch ein Thema, hast du es mitbekommen? Mhm. Das ist ja eine Sache, wo ich sage, es ist ja wie ein Wahrheitsministerium. Ja. Also der Orwellsche Traum quasi, der da Realität wird. Also wir lachen darüber, aber das ist schon Wahnsinn. Das wird einfach so mir nichts, dir nichts rausgegeben. Und die Verantwortung der einzelnen Bürger, die wird immer mehr zusammengeschrumpft. Also die Verantwortung, dass ich als Person das realisiere, dass wenn jemand schreibt, die Erde ist flach, dass ich das check, dass das ein Schwachsinn ist. Mhm. Diese Verantwortung wird mir genommen, indem dann einfach gesagt wird, nein, alles, was wir diktieren, was nicht wahr ist und was nicht gehört werden darf, das geht gleich mal raus. Das geht gar nicht mehr erst so weit.
Ja, du gibst ja im Grunde deine Entscheidungen ab an einem Ministerium, das dann sagt, das ist wahr und das ist unwahr. Und da sind wir bei 1984, ja, bei George Orwell.
Ja.
Das Ministerium bestimmt, was wahr ist und fertig. Einfach Feierabend. Und das ist schon, finde ich, also auch dramatische Entwicklung.
Also das Buch sollte man unbedingt nochmal lesen, weil auch dieses Thema, wir sind heute mit dem im Krieg und morgen in dem im Krieg und früher waren wir mit dem nie im Krieg und so. Ich meine, das sieht man doch alles jetzt, man kriegt das wirklich aufdoktroyiert, wer ist Freund, wer ist Feind, warum ist wer Freund und warum ist wer Feind. Und ich finde das auch schwierig, auch grundsätzlich so dieses Thema, wir predigen immer die Offenheit zwischen den Völkern. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wirklich so der Russe an sich, und es gibt also ganz, ganz viele super nette Russen bestimmt, ich kenne zu wenige, aber wenn du in Russland bist, kann ich mir vorstellen, dass die Leute genauso gut drauf sind, wie sie hier auch gut drauf sind. Ja. Aber es wird ja so das Bild geschürt, dass man sagt, oh, der böse Russe, also alles über einen Kamm geschert. Das hatten wir schon mal.
Ja, das hatten wir alles schon mal. Das ist, wie gesagt, deswegen muss man sich wehren. Und aber auf der anderen Seite, daran sieht man natürlich, dass man das nicht will, dass sich jemand selber informieren kann, dass was irgendwie in die falsche Richtung geht, was in der Politik gerade nicht so passt, das wird dann halt einfach geschwärzt, ne? So wie jetzt diese Akten da vom RKI. Ne?
Ja, das ist auch cool. Er wird oft offengelegt.
Wir legen jetzt alles offen, aber es ist ein schwarzes Blatt.
Ja, also wunderbar. Das ist, also da muss man da, also da, richtig, sehe ich auch so. Man kann sich da nur verarscht vorkommen. Ja, also das ist auch ein First Class. Aber wir sollten weitermachen mit den positiven Sachen. Also, pass mal auf, ich habe mir hier alles ja zusammengefallen. Die Übernachtungen in der Tourismusbranche in Deutschland haben extrem zugenommen. 25,3 Millionen Übernachtungen allein im Januar. Das ist ein Anstieg um 5,7% und es war der höchste Wert seit 2020. Also wir sind über dem Corona-Niveau tatsächlich. Übernachtungen in Deutschland zeigt mir, dass sowohl businessmäßig, aber vielleicht auch tourismusmäßig, Januar ist ja doch auch ein gerade Skifahrmonat und so, dass da anscheinend doch was geht. Die Leute geben anscheinend Geld aus.
Ja, klar geben
wichtig wäre jetzt noch, oder interessant wäre doch jetzt noch zu wissen, wo kommen die Leute her? Sind das Deutsche, die hier übernachten, oder sind das dann tatsächlich Ausländer, die hier bei uns Urlaub machen oder Business-Übernachtungen haben.
Das kann ich natürlich nicht sagen. Es gibt auch deine Statistik wahrscheinlich nicht mehr. Aber es ist schon so. Ich meine, man muss ja nur mal so in seinem Umfeld schauen. Also jetzt mal, ich meine, ich bin ja ein paar Tage älter wie du. Das heißt also, ich bin jetzt so diese in der am Ende der demografischen Entwicklung. Und da ist es so, dass du keinen Bock mehr hast, großartig durch die Welt zu fliegen, sondern du entsinnst dich dann und sagst, ach mein Gott, also hier in Deutschland kann man auch ein paar Sachen mal angucken. Mhm. Weil man hat ja in den letzten 30 Jahren oder 35 Jahren ist man immer irgendwo hingeflogen, weil man irgendwas sehen wollte. Es war ja auch günstig, kommt ja auch noch mit dazu.
Ja, ja, ja.
So, und jetzt besinnen sich wahrscheinlich wirklich viele Leute darauf, dass sie sagen, ach Gott, ich sehe das ja immer, wer WhatsApp hat und ein paar Freunde da drin, wenn die unterwegs sind, dann kriegst du plötzlich Bilder, das sind die in Erfurt oder das sind die oben an der Ostsee, Nordsee. Also insofern glaube ich schon, dass sich da auch ein bisschen was getan hat, dass die Leute zu Hause bleiben, im Anführungszeichen, also im eigenen Land, vielleicht nach Österreich noch fahren und so weiter. Das kann mir schon vorstellen, dass es daran liegt. Ja. Ob jetzt Ausländer hierher kommen?
Ja, wie vorhin gesagt, so zum Skifahren, der Pole,
der Tscheche. Da ist ja auch auffällig.
Aber was auch interessant ist, ich meine, das Thema ist, Deutschland ist ja brutal günstig für Chinesen, für Japaner oder für Amerikaner.
Ja, klar.
Also für die ist es ja lächerlich, wenn die hier rüberkommen, oder Schweizer ja auch. Aber
Schweizer, Norweger.
Ja, also wenn die hier rüberkommen, dadurch, dass ja der Euro auch an Kaufkraft verloren hat, auch im Gegensatz zu vielen anderen Währungen, ist das für sie hier günstig. Und man merkt es ja auch, die ganzen Touristenbusse, die dann wieder einen Bus voller Chinesen oder Amerikaner in 5 Tagen durch Deutschland karren, die sind wieder da. Und die lassen natürlich auch richtig Kohle hier, weil die sagen, also Bier 3,50 Euro oder 4 Euro, das ist lächerlich, wenn du in Amerika 8 Dollar zahlst mittlerweile oder auch andere Sachen. Darf man nicht vergessen, dass Europa brutal günstig ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel schaust, Kroatien oder so, unfassbar teuer, wenn man sagt, das ist genauso teuer wie hier, wie sollen sich die Leute das leisten, ist trotzdem voll, weil halt dann zum Beispiel in Split die ganzen Amis einfallen und für die ist es lächerlich günstig. So günstig Urlaub habe ich noch nie gemacht und es ist wunderschön.
Naja, klar.
Also darf man nicht vergessen. 2 positive Sachen noch zum Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel wird von der deutschen Wirtschaft deutlich weniger drastisch eingeordnet wie noch im letzten Jahr. Also letztes Jahr haben noch 38,7% der Firmen gesagt, sie leiden unter dem Fachkräftemangel. Mittlerweile sind es nur noch 36,3, das ist knapp 8%, also 2,5 Prozentpunkte, 8% absolut. Weniger Firmen, die sagen, der Fachkräftemangel macht ihn zu schaffen. Kann man jetzt auf zweierlei Weisen auslegen, gell? Entweder sie haben die Leute gefunden oder sie brauchen sie nicht mehr, weil sie keine Aufträge haben.
Ja, ich habe jetzt auch mal ein recht nettes Interview gelesen von einem großen Unternehmer, der gesagt hat, ich habe eigentlich fachkräftemäßig gar kein Problem. Er sagte, ich habe auf der Ebene meiner Arbeiterschaft habe ich ein Riesenproblem.
Ja, ja.
Weil er sagt, da stehe ich, ich habe es glaube ich schon mal irgendwann gesagt, da stehe ich in Konkurrenz mit dem Staat, weil der Staat mir da mit seinem Bürgergeld die Leute einfach wegholt. Die bleiben zu Hause und sagt, auf der Ebene habe ich ein Riesenproblem. Ja. Und eigentlich, wenn man so ein bisschen guckt in der Gastronomie, überall da, wo Dienstleistung ist, wo du eigentlich Arbeiter brauchst, Leute, die anpacken und mal lochen, da sind die Leute nicht da.
Ja.
Und das hat der gesagt, sagte, ich habe mein Management und meine Facharbeiter, die habe ich schon, aber auf dieser Ebene meiner Arbeiterschaft habe ich ein Riesenproblem.
Und das ist, glaube ich, auch so, das will keiner wahrhaben und das ist auch so ein wokes Wort. Man sagt halt lieber Fachkräftemangel, als dass man sagt Arbeitermangel.
Ja.
So, ich brauche häufig keine Fachkraft dafür. Wenn ich einfach sage, ich brauche jemanden, der mir hinten die Teller in die Spülmaschine räumt und hinten die Küche dann sauber hält, dann macht der eine sehr gute Arbeit, keine Frage, und die ist wichtig, aber dazu muss der keinen Beruf gelernt haben im ersten Moment.
Ja.
So, und im Zweifel muss auch der Kellner, der muss eingelernt werden, aber der muss nicht 3 Jahre lang eine Berufsausbildung dafür gehabt haben. Während derjenige, der dann irgendwo Schichtleiter ist, definitiv eine Berufsausbildung braucht. Aber da sind die Leute da, habe ich auch schon häufiger gehört. Aber das ist halt, das passt nicht in unsere woke Zeit, wo man sagt, na, man kann ja, dann tritt man vielleicht jemand zu nahe oder so. Nennt doch das Kind einfach beim Namen. Wir brauchen Leute, die anpacken. Punkt.
Ja, klar. Ja, das hat der auch gesagt, ich brauche meine Maschinenführer, die habe ich alle. Ich habe meine in der Entwicklungsabteilung, das funktioniert alles. Ja. Aber hinten bei mir im Versand, in der Logistik, in der Spedition, also in dem Logistikteil an der Firma, da brauche ich Leute,
die im Lager arbeiten. Ja, aber dann bricht die Firma zusammen, weil die Leute mindestens genauso wichtig sind wie der Maschinenführer vorne.
Sagt er ja, das ist ja das Wichtigste eigentlich auch, weil ich kann vorne produzieren, wenn ich es hinten nicht rausbekomme, habe ich ein
Problem. Kannst du produzieren, wie du willst, ja. Ja, das passt halt nicht ganz so. Sind halt die Titulierungen, die da ins Bayern hat ja das Gendern verboten. Also jetzt sitzen in Bayern, wir dürfen nicht mehr gendern.
Das fand ich schon gut.
Der Seehofer, da hat er sich jetzt mal, nein, nicht der Seehofer, hier der Söder, sorry. Seehofer gibt es den noch, weiß ich gar nicht. Ja. Schon lange nichts mehr von ihm gehört. Auch das Beschäftigungsbarometer hat sich gebessert. Also die Stimmung ist aufgehellt worden von 94,9 Punkten, ich weiß jetzt nicht, was die Punkte absolut ausdrücken sollen, auf 96,3. Also hier hat sich auch das Beschäftigungsverhältnis, also das Barometer anscheinend so ein bisschen erholt. Deswegen habe ich heute mal den Titel Aufbruch mitgenommen. Nichtsdestotrotz siehst du das auf meinen Aufzeichnungen, die habe ich dir ja auch zur Verfügung gestellt, deutlich mehr rot ist, als das grün ist. Das heißt, wir müssen auch noch ein bisschen über Sachen sprechen, die meine Aufbruchsstimmung vielleicht so ein bisschen nach unten ziehen, wobei wir nicht alles besprechen können, einfach von der Zeit her. Aber wir müssen über ein Thema sprechen, da kennst du dich auch sehr gut aus, Thema Immobilien. Es ist, das Jahr 2023 hat mit einem Rekordrückgang geendet, was die Immobilienpreise angeht. Im Durchschnitt 8,4% für Eigenheime, Wohnimmobilien in Deutschland. Und trotzdem können sich immer weniger Leute wirklich Wohnen leisten, Eigentum leisten, und das wird auch in absehbarer Zeit sich wahrscheinlich nicht ändern. Ich meine, die Zinsen, das ist ein Thema, sprechen wir später auch nochmal kurz drüber, sind weiterhin sehr hoch, und wir saßen ja beim Notar jetzt letztens erst, der hat uns erzählt, es wird quasi nichts beurkundet aktuell.
Ja, ich meine, du brauchst ja nur schauen, wir sind hier in Ingolstadt und da ist ja normalerweise, da ist viel Geld unterwegs und so weiter. Aber hier stehen auch alle Baustellen still. Da sind Riesenlöcher in der Erde drin. Da hat man angefangen, irgendwelche alte Häuser abzureißen, um was Neues zu bauen. Da hängen auch noch tolle Schilder, was dahin sollte. Da passiert im Moment nichts. Das ist halt einfach dieser Unsicherheit geschuldet auch, die Bauträger. Diese Unsicherheit ist ja jetzt eigentlich vorbei, dass du deine Baukosten nicht berechnen kannst. Ja. Das hatten wir in der Corona-Zeit, da gab es dann diese Lieferschwierigkeiten. Dann
Holz
wurde teuer, es gab gar keins mehr und was weiß ich auch immer. Das war ja da, okay, das war gerechtfertigt, dass man da dann gesagt hat, jetzt warte ich einfach mal ab.
Ja.
Und dann kam halt mit einem Schlag dieses Zinsthema noch mit dazu. Und das ist meiner Ansicht nach auch nicht wirklich so dramatisch, weil wir hatten auch schon andere Zinsen. Also ich weiß, dass ich meine erste Wohnung mit Zinsen finanziert habe, die deutlich über 8% gelegen sind. Das hat sich auch gerechnet.
Ja.
Nur das ging halt alles einfach viel zu schnell. Und dadurch sind die Leute meiner Ansicht nach massiv verunsichert. Klar sind die Kosten auch höher.
Ja.
Es ist halt durch diese Nullzins-Thematik halt eben auch eine Nachfrage aus einer Ecke entstanden, die normalerweise hätten sich Wohnungen so gar nicht finanzieren können.
Ja,
und die fallen halt jetzt durchs Raster.
Ja.
So, und das ist jetzt erstmal weg. Und das gibt einen Schock auf dem Immobilienmarkt, weil halt eben ein riesengroßes Potenzial an Leute, die man vorher hat verarzten können mit Immobilien, jetzt durchs Raster fallen. Und damit ist das, was du als Bauträger gebaut hast, eben in der Masse auch nicht mehr abzusetzen. Überleg mal, wir kennen ja genügend Leute, die in der Immobilienbranche sind. Die haben ja keine Immobilien mehr verkauft, die haben sie ja zugeteilt.
Naja.
Ja, das war ja nur noch, das war ja nur eine hohe Nachfrage, das wurde ja nicht mehr verkauft. Also, hast du was, ich kauf's dir ab. Das war ja nicht mehr verkaufen, sondern das war ja zuteilen. So, und jetzt hat sich dieser Markt halt innerhalb dieser kurzen Zeit halt, kamen jede Menge Faktoren dazu. Ich glaube, das wird sich erholen, das ist ein Bereinigungsprozess, den wir jetzt haben. Alles ist jetzt so ein bisschen in der Schockstarre, aber ich glaube, dass sich das Anfang 25 wieder anfängt zu nivellieren und dass da wieder Bewegung reinkommt.
Das Thema ist ja auch, was man nicht vergessen darf, es sind ja auch viele Bauträger aus dem Boden geschossen, die nicht aus dem Business kamen, die auf einmal den Bauträger gespielt haben, weil sie irgendwoher Geld bekommen haben und ein Grundstück ihnen zugefallen ist.
Ja.
Weil interessant ist ja auch, dass die Bauträger, die solche Zinsen mit 8% und sowas kennen, dass die Problematik nicht haben. Klar. Die haben nicht kurzfristig finanziert, die wissen, dass man konservativ kalkulieren muss und die können auch noch Wohnungen bauen. Und die kriegen das auch noch hin. Klar haben die nicht die Marge wie vor 2 oder 3 Jahren, aber die müssen nicht die Flügel strecken. Und ja, auf der anderen Seite gibt es ganz viele Bauträger, die halt, denen das irgendwie zuteil geworden ist, die halt dann auch richtig Geld verdient haben über eine Zeit lang, aber das halt nicht von der Pike auf gelernt haben und dann halt jetzt dastehen und sagen, um Gottes Willen, das geht ja auch anders. Also auch nur ein fairer Bereinigungsprozess im Endeffekt.
Das ist ein riesengroßer Bereinigungsprozess. Wie gesagt, auf der einen Seite der Schockstarre, auf der anderen Seite ein Bereinigungsprozess. Mhm. Wir kennen ja auch Bauträger, die grinsen über die Situation, sagen, mhm, was Besseres kann mir gar nicht passieren.
Naja.
Die sind gut aufgestellt, die haben eine gute Eigenkapitalquote,
ja,
die bauen nach wie vor.
Ja,
die haben keinen Stress. Die haben
ganz im
Stress.
Gegenteil, die kommen günstig an.
Die kaufen jetzt günstig
ja,
ein.
Ja, ja,
so,
ja.
Und also von daher muss man das immer von zwei Seiten sehen. Aber grundsätzlich zum Markt, sag ich mal, Anfang 25, erste, zweite Quartal 25, sehe ich da schon wieder eine Bewegung, weil die Nachfrage ist ja da.
Die Nachfrage ist, also klar, ich habe hier die Zahlen, 260.000 Wohnungen wurden letztes Jahr genehmigt. Wir hatten irgendwie geplant, wir brauchen 600.000 bis 800.000 in Deutschland pro Jahr. Das heißt, es sind viel zu wenig. Wir haben immer mehr Leute, also wir haben so eine hohe Bevölkerung, eine Bevölkerungszahl wie noch nie zuvor. Mhm. Wo uns noch vor 20 Jahren erzählt worden ist, dass Deutschland ausstirbt nach und nach, haben wir jetzt so viele Einwohner wie noch nie. Und die müssen alle irgendwo wohnen.
Ja, klar.
Und deswegen haben wir auch das Thema, die Mieten steigen ja weiterhin an. Also das ist ja nicht so, dass die Mieten deswegen auch in den Keller gehen. Ganz im Gegenteil, die sind Preistreiber. Die Mieten gehen richtig schön nach oben. Und gleichzeitig gibt es einfach die Wohnungen nicht. Das heißt, der Druck wird weiter entstehen. Eine Immobilie wird weiterhin auch eine sichere und interessante Anlagemöglichkeit sein, auch in Zukunft. Und hängt natürlich auch so ein bisschen von den Zinsen ab, wie die sich entwickeln. Also wenn wir vor einem Vierteljahr zusammengesessen wären, hätte ich felsenfest, wäre ich der Überzeugung gewesen, dass wir im ersten Quartal die ersten Zinssenkungen sehen. Sowohl von der Fed als auch von der EZB. Jetzt wissen wir nicht, ob wir es überhaupt im zweiten Quartal mal sehen werden. Also die Märkte waren brutal euphorisch, haben gesagt, nächstes Jahr 2024 die Zinssenkungen, wir kommen wieder richtig runter. Sowohl FED als auch EZB zeigen sich jetzt ziemlich konservativ und sagen, müssen wir erst mal abwarten. Was glaubst du, wer macht den ersten Schritt, FED oder EZB?
Also ich denke mal eher die FED.
Glaube ich auch. Also die hat natürlich dieses Jahr zwei Themen. Die hat einmal das Thema, die muss den Arbeitsmarkt eben auf dem Schirm haben, der ja immer noch sehr stabil scheint in Amerika. Auf der anderen Seite haben die Wahlen. Und das wird auch einen gewissen Einfluss darauf haben, wie die Zinsen sich vielleicht entwickeln, weil ein Wahljahr, in Amerika wird die Wahl im Geldbeutel entschieden. Das ist einfach so. So, und wenn die Leute 2 Tage vor der Wahl 500 Euro oder 500 Dollar geschenkt bekommen, stimmen die im Zweifel für denjenigen, von dem die 500 Dollar bekommen haben. Ziemlich einfach. Wobei ich nicht unterstellen möchte, dass es bei uns anders wäre, wenn es so gehen würde. Irgendwie, ich habe halt die Bedenken, dass vielleicht die EZB den Zeitpunkt einfach verpasst, ich kann jetzt nur für die EZB sprechen, die Zinsen mal wieder so ein bisschen nach unten anzupassen, um dann irgendwann wieder eine Hauruck-Aktion zu machen und die Zinsen so brutal schnell wieder nach unten fallen zu lassen und dann haben wir die gleiche Situation wie davor auch. Also, aber ich bin da zu wenig im Thema drin, ich bin nur überrascht, dass wir doch noch so lange auf diese Zinssenkungen warten müssen.
Ja, weil jeder damit gerechnet hat. Also hast ja letztes Jahr im Dezember, wenn du da irgendwie einschlägige Sachen gelesen hast von so Ökonomen und so weiter,
dann waren eigentlich sicher.
Alle relativ sicher, dass wir im ersten, zweiten Quartal was sehen.
Ja.
Und das ist halt eben, ich meine, da hat sich auch einer, ich weiß gar nicht, wer das war, von der FED jemand ziemlich weit rausgelehnt schon im Januar, was man dann sofort wieder revidiert hat und gesagt, so schnell werden wir doch nicht schießen. Und insofern bleibt diese Frage halt einfach offen. Bin mir auch mal gespannt, ob das überhaupt dieses Jahr noch passiert.
Richtig, weil ich meine, es hängt natürlich auch viel von den Lohnverhandlungen ab und ich meine, wenn ich mir das anschaue, was da teilweise gefordert wird, hier Bahnpersonal, dann Flughafenpersonal etc., die dann irgendwie 10% mehr Lohn bei reduzierten Stunden haben wollen und am besten noch gar nicht arbeiten und sonst irgendwas. Also man darf niemanden das Recht zum Streiken aberkennen oder sonst was, weil das ist ein ganz wichtiges Grundrecht. Aber da sollte jeder sich auch selbst an die Nase fassen, weil das wird denen so dermaßen böse zu, wie ein Bumerang zurückkommen, weil die kriegen vielleicht jetzt dann in irgendeiner Form ihre Einigung und so, aber das sind auch die Ersten, die dann auf der Straße sitzen, wenn dann der Personalabbau kommt, und der wird kommen. Und das Thema der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz wird dazu führen, dass viele der Leute nicht mehr gebraucht werden. Da kriegen die jetzt 2-3 Jahre mehr Geld, da freuen die sich drüber. Aber in 3 Jahren sitzen sie auf der Straße, weil sie es einfach überstrapaziert haben. Das ist so meine Meinung. Also man das muss dann immer das geben und nehmen.
Das braucht man gar nicht die Meinung zu haben, sondern das war immer schon so, wenn du zurückgeschaut hast. Und ich meine, das Mensch da von der Bahn, den Namen schon verdrängt, weil ich ihn einfach unsympathisch finde, wie man sich da hinstellen kann und solche Forderungen
von der Gewerkschaft, meinst du?
Von der Gewerkschaft, der Mensch. Das sage ich mir, also Leute, ihr müsst dann einfach auch mal das Umfeld betrachten.
Ja.
Und klar lässt sich die Bahn jetzt auf das Thema ein, so wie du jetzt gerade gesagt hast. Okay, mach mal. Und dann wird man in der nächsten Zeit halt einfach die Leute vor die Tür setzen.
Ja.
Ist doch logisch.
Ja.
Ich meine, wenn man mal überlegt, ich weiß gar nicht, wo das war, da haben sie gefordert, dass jetzt diese Inflationsausgleich auf einmal gezahlt wird.
Mhm.
Überleg mal.
Ja.
Du hast wie viel 100.000 Mitarbeiter und du sagst jetzt, was ist, also...
Das ist liquiditätstechnisch gar nicht
abbildbar. Ja, das verstehe ich einfach alles nicht. Also das geht mir nicht in den Kopf.
Ja, gut, aber
es ist diese... leben sich die Leute ihre Profilneurose da aus.
Ja.
Ich meine, dieser Mensch, der ist im, ich glaube, der hat jetzt nur noch dieses Jahr und dann geht er in Rente. Ja, toll.
Ja, und die Leute lassen sich vom Karren spannen.
Ja, klar.
Also die Leute, die Mitarbeiter... Die Gewerkschaftsmitglieder lassen sich davor einen Karren spannen und sagen, wow, das ist ja eine tolle Nummer, 10% mehr könnte ich gebrauchen. Ja, könnte jeder gebrauchen, aber man darf immer nicht vergessen, dass man in einem kompetitiven Markt ist und im Zweifel wird halt dann, ich meine, das kann ja immer umgangen werden. Dann hole ich mir halt eine Zeitarbeitsfirma rein,
klar,
wo ich weiß, okay, dem muss ich das nicht zahlen und dann ist mein Job vakant. Deswegen, das verstehen die Leute immer nicht. Da wird immer kurzfristig der höhere Lohn, der blendet dann sozusagen die weitere Betrachtungsweise ganz häufig aus. Und es wird den Leuten teuer zu stehen kommen. Aber gut, das ist auch das muss vielleicht jeder auch am eigenen Leib einfach mal erfahren. Und dann ist gut. Okay. In dem Sinne, danke für den Austausch heute.
Mhm, sehr gerne.
Hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, da müssten wir unbedingt noch drüber sprechen?
Nein, ich glaube, wir sollten positiv abschließen. Ich bin der Meinung, dass wir bei all dem, was wir heute hier diskutiert haben, trotzdem eine gute Grundstimmung haben. Also ich bin schon der Meinung, wir haben Bewegung in Deutschland.
Mhm.
Ein paar Zahlen, die du heute mitgebracht hast, belegen das ja auch. Wir haben Innovation und Innovation ist im Grunde auch immer die Triebfeder für wirtschaftlichen Erfolg. Und von daher denke ich mal, wird das alles gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie sich das dieses Jahr noch entwickelt.
Das bin ich auch. Wir sind auf jeden Fall immer auf dem Laufenden und werden darüber berichten. An all diejenigen, die heute mit dabei waren und zugehört haben, besten Dank. Auf jeden Fall den Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Ein Like da lassen, gerne auch drunter kommentieren. Was glauben Sie, was glaubt ihr? 2024, 2025 werden wir in eine tiefe Krise rutschen oder packen wir das gemeinsam, packt das die deutsche Wirtschaft, dass wir uns wirklich auf die Hinterbeine stellen und das ganze Thema noch rumgerissen bekommen. Weil hier ist eure Stimmung, ihre Stimmung aktuell und gerne auch den Podcast, unseren Procast verbreiten an all diejenigen, die uns da auch mal zuhören sollten und mal ein bisschen einen Einblick bekommen sollten dahingehend, was aktuell so los ist. In dem Sinne sage ich besten Dank. Wir machen uns jetzt auf zu unserem ProLife Green Deal.
Mhm.
Also an all diejenigen, die noch nicht wissen, was das ist. Wir pflanzen immer einmal im Jahr mit dem Team Bäume oder diejenigen, die mit uns Bäume pflanzen wollen. Und man kann das Ganze auf Social Media auch verfolgen und da gucken, wie wir uns anstellen beim Bäume pflanzen.
Schön kalt heute.
Ja, in dem Sinne, lass uns mal losgehen. Danke.
Alles klar.
Ciao.
Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.